Ja, willkommen, liebes Publikum. Zuerst mal herzlichen Dank für die musikalische Einleitung durch Tina Theuerkauf und Jens Nill von der Band Teddy Schuh und die Zombie Lounge. Mein Name ist Gerda Maria Pflock. Ich präsentiere euch und Ihnen heute das Buch Mord in der Jesus-Dynastie. Für die Einleitung konnte ich einen hochkarätigen Theologen gewinnen, Dieter de Latzer, der auch Jurist ist und neben vielem anderen auch schon Krimis geschrieben hat. Insofern sehr bekannt mit Realität und Fiktion, also auch sehr geeignet für so eine Einleitung. Ja, dann möchte ich dir das Wort geben. Dieter de Latzer.
Vielen Dank. Ich nehme was Schriftliches, weil wenn man frei spricht, wird es meistens nicht viel lesen. Und ich will eigentlich von der Lesung. Entschuldigung.
Es war schon an.
Ach so, ist schon an. Aber ich habe es stillgelegt. So. Jetzt habe ich es. Also, wenn man frei spricht, wird es meistens länger, deshalb habe ich versucht, es zu konzentrieren. Wir kennen uns ja lange als Kriminalautoren und deshalb habe ich das gern gemacht, dass ich da auch ein paar Worte sage. Es geht hier um beides, um ein spannendes Whodunit am Rand einer Religionsgesellschaft, also in diesem Fall der katholischen Kirche. Das ist ein Krimi, der Krimi-Aspekt. Und zugleich aber auch um religionsbezogene Thesen der Verfasserin Gerda, die mir erst jüngst gesagt hat, dass sie als katholisch Erzogene schon als Halbwüchsige sich zur Atheistin bekehrt hat, also damit auch ihre Probleme entdeckt. Die Hörer treffen also auf zwei Fragen, formal, wie sich diese beiden Ziele in einem einzigen Buch zusammenspannen lassen und daneben natürlich inhaltlich, ob sie sich von den religiösen oder auch religionssoziologischen Aussagen von Gerda entweder überzeugen oder auch zum Nachdenken anregen lassen. Zu meiner eigenen Rolle in diesem Spiel, wie gesagt, wir haben als Krimi-Autoren bisher zusammengearbeitet. Ich selber bin ordinierter Geistlicher der Württembergischen Landeskirche, war 2 Jahre auf einer wichtigen Kanzel in der Hauptkirche von Schottland tätig, habe aber dann, weil meine Frau auch im Kirchendienst ist, meine kirchliche Existenz nicht weiterverfolgt, bin aber bis heute ordinierter Geistlicher der Württembergischen Landeskirche. Ich bin von allen Geistlichen der Landeskirche der Einzige, der über sich nicht noch einen Kontrollausschuss, genannt Landeskirchenausschuss, hat, sondern direkt den Herrn Christus. Sie haben vergessen, mir eine Aufsichtsperson zuzuweisen. Aber ich hatte oder habe oder bisher hatte auch einen Bezug zum Katholizismus. Mein Großvater war Südtiroler. Sie sehen ja meinen Namen, dass der nicht genuin deutsch ist und als solcher Katholik. Und über diese Linie meiner Familie bin ich auch mit einem Papst verwandt, der 33 Tage allerdings nur Papst war, Albino Luciani. Die Familie Luciani hat sehr enge Generationszyklen und wir haben etwa doppelt so lange. Deshalb wäre Albino Luciani, obwohl er längst tot ist, ein Urgroßneffe von mir gewesen. Also er war dann Erzbischof in Venedig, dort sehr populär und war dann kurze Zeit Papst und ist als Papst auch gestorben nach 33 Tagen. Wir von der Familie, also das spreche ich auch für die näher Verwandten, meinen nicht, dass es unbedingt ein Verbrechen gewesen sein müsse. Es kann schlicht sein Herz gewesen sein, das da ausgegeben hat, warum er nicht länger Papst sein konnte. Doch jetzt zum Buch, worum es Gerda geht, abgesehen von einer spannenden Detektivgeschichte, in der die wichtigste Rolle des Ermittlers ausgerechnet von einem römischen Kurienkardinal gespielt wird. Der aber handelt in dieser Geschichte weniger als Kardinal, als vielmehr als Familienmensch und hätte eigentlich auch Autohändler oder was weiß ich, Buchbinder sein können und wahrscheinlich nicht sehr viel anders gehandelt. dann geht es um die Frage, was ist das theologische Problem, um das es in diesem Roman geht, abgesehen vom Whodunit und wie kann man künftige Verbrechen verhindern. Die Bekenntnisaussagen, die die Kirche, sei es nun katholisch oder evangelisch oder als Urkirche schon von Anfang an gemacht haben, die wesentlichen Bekenntnisse sind ja aus dem 4. und 5. Jahrhundert schon formuliert, sind in allen christlichen Konfessionen gleich. Es gibt nur mit den Orthodoxen eine minimale Differenz, die man im 15. Jahrhundert festgeschrieben hat, nämlich ob der Geist aus dem Vater allein oder von Vater und Sohn geschöpft wurde. Das ist aber für die Religionspraxis überhaupt keine Bedeutung. Für mich als evangelischen Lutheraner ist es überhaupt kein Problem, wenn wir sagen müssten, es gibt leibliche Nachkommen Jesu. Das ist ein Hauptproblem in diesem Roman für die katholische Hierarchie, die hinter dieser ganzen Entwicklung steht. Ich selber sehe das ein bisschen anders, weil ich sage, wenn es tatsächlich, was kaum nachweisbar wäre, leibliche Nachkommen Jesu gegeben hätte, entweder aus der Zeit, als er als normaler Mensch vor seiner Kreuzigung gelebt hat, oder auch nach einer vollkommenen Auferstehung, na, würde das an der Aussage seines Todes und seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung eigentlich an der Bedeutung gar nichts ändern. Es gibt natürlich Leute, die meinen, das sei dann eine große Erschütterung und dann könnte die gesamte kirchliche Tradition nicht so weiter betrieben und geschrieben werden. Darüber kann man nachdenken. Das ist sozusagen der nicht kriminalistische Fragehorizont, der die Sache auch auf dieser Ebene interessant macht. Also die Existenz von Nachkommen Jesu fände ich gar nicht so uninteressant, weil man dann einfach eine Familienlinie aus der Zeit von Jesu Leben, also von vor 2000 Jahren etwa, hätte. Übrigens ist das Phänomen Kreuzigung und Tod und Auferstehung schon in einer Hinsicht besonders. Es gab in der Antike, in der jüdischen Tradition, noch viel häufiger in der griechischen Tradition, die Figur, dass der Heros oder der Halbgott oder der zum Halbgott erklärte Mensch nachher in den Olymp oder zu Gott, wie es im Alten Testament bei Esra heißt, versetzt wurde, aber nie über einen Tod. Also Zeus hat alle seine Lieblinge lebendig zu sich in den Olymp geholt. Und Esra, der große Prophet, der auch über den man spricht, als Jesus am Kreuz hängt und sagt, Elia meine ich, weil die Pharisäer kommen und sagen, wo Jesus ruft, Eli, was eigentlich nur heißt, mein Vater, hast du mich verlassen? Da sagen die, der ruft den Elia, ob der kommt und ihm hilft, denn der Elia wurde als lebendiger Mensch von einer Wolke aufgenommen und in den Himmel versetzt. Also, dass jemand tatsächlich gekreuzigt wird, stirbt und dann eine Auferstehung erfährt und der sozusagen schon tote Körper wieder lebendig ist, das ist ein absolutes Novum in der Geschichte und hat sich danach auch in der religiösen Tradition nicht oft wiederholt. Das ist also schon etwas Interessantes, was da besonders ist, aber die Tatsache, dass jemand wieder bei den Göttern oder wieder in einem lebendigen Zustand ist, das ist gar nichts so Interessantes. Und weil das in den alten Religionen auch immer wieder passiert war, kann man auch nicht sagen, wenn das nun hier nicht passiert wäre, dann würde die Religionsgeschichte anders laufen. Also für mich sind die Faktenfragen, die die Leute da sehr stark bewegen im Roman, theologisch überhaupt keine nennenswerten Zweifelsfragen, die man nun mit letzter Sicherheit so oder so klären müsste. Als faszinierter Leser kann man auch lernen, auch im Milieu und am Rand einer Großorganisation wie der katholischen Kirche, zieht die Lektüre ihre Spannung aus den unerwarteten und pfiffigen Überlegungen von einzelnen Figuren. Jede Struktur, die einen Krimi prägt, ist Beiwerk was sie wirklich lebendig macht, sind die Personen. Das ist alles, was ich jetzt als nach der ersten Lektüre des Romans sagen möchte und gebe zu Gerda.
Herzlichen Dank, Dieter. Du wirst sicher nachher noch gefragt. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen diskutieren später. Jetzt erstmal, ich mache auch eine kurze Einleitung und dann lese ich aus dem Buch. Ja, zum Nachdenken anregen soll das Buch, Nachdenken, das ich in einem Krimi verpackt habe. Dazu ist es nicht nötig, an die von mir heraufbeschworene Theorie der Nachkommenschaft Jesus zu glauben. Ich wurde mehrfach gefragt, wieso ausgerechnet ich auf die Idee kam, einen Roman im katholischen Milieu zu schreiben. Da gab es tatsächlich etwas aufzuarbeiten. Man hatte versucht, mich katholisch zu erziehen, allerdings eher so nach dem Motto, so ist es halt. Jedenfalls ist das gründlich misslungen. An übernatürliche Dinge zu glauben, das lag mir einfach nicht. Jahrzehnte meines Lebens las ich noch alles, was ich über die katholische Vergangenheit in die Finger bekam, vor allem die negativen Berichte und Erzählungen, die ich mit Schadenfreude verschlang. All diese Verbrechen, Lügen und Konzilbeschlüsse bestätigten nur, was ich schon im frühen Alter empfand. Kreuzzüge mit Verheerungen auf dem Weg ins Heilige Land, sexuelle Ausschweifungen bei Päpsten und anderen Würdenträgern, Hexenverbrennung, Exorzismus oder Inquisition, das alles wird in diesem Buch nicht angesprochen. Dafür stehen einige Morde. So gesehen ist die Krimiform nur eine milde Basis für eine Abrechnung, wobei, so viel schon mal vorweg, die Täter sich als Fundamentalisten ihres Glaubens herausstellen. Am Rande angesprochen werden die heute noch aktuellen Verfehlungen wie Pädophilie, Gier und Verschwendungssucht. Die Menschen sind natürlich verschieden. Ein großer Teil der Menschheit hat ein Urbedürfnis zum Glauben an einen Gott oder an mehrere. Der Wunsch, diesen Glauben mit anderen zu teilen, führt zu den Religionsgemeinschaften, damit aber oft zu Abhängigkeit in autoritären Strukturen. Die jeweilige Religion bestimmt, was ihre Anhänger zu glauben haben. Die katholische Religion verlangt beispielsweise an die unbefleckte Empfängnis sowie die Himmelfahrt Jesus und später Marias zu glauben. Mir ist es nicht bekannt, wie viele dieser Dinge in die evangelische Religion noch eingeflossen sind. Über die kirchlichen Würdenträger verhängt sie den Zölibat, in ihrer Sexfeindlichkeit verbietet sie geschlechtliche Liebe vor der Heirat, Scheidung sowie Verhütung. Der Mensch in der Religionsgemeinschaft ist nicht frei. Er darf nicht selbst erfüllen, was gut und was böse, also Sünde ist. Und wie viele wissen schon, bei welchem Konzil diese Sünden festgelegt wurden? Ein ebenfalls großer Teil der Menschheit zählt sich zu den Atheisten, denen es nicht möglich ist, an ein göttliches Wesen zu glauben. Das ergibt einen Zwang zur Toleranz zwischen diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten. Idealismus bringt sie zusammen. Mord in der Jesus-Dynastie ist die Fiktion, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat und mit Maria Magdalena in Südfrankreich gelandet ist. Da gab es Nachfahren, die natürlich vom Vatikan geheim gehalten werden mussten, denn ohne Himmelfahrt Jesu kein Osterfest. Es gibt schon andere Romane, welche die Himmelfahrt Jesus abstreiten. Ein Bestseller in Spanien ist das Buch Die Jesusverschwörung. In diesem Land haben offensichtlich gläubige Katholiken das Bedürfnis, ihre Religionsgeschichte zu entschlacken. Dennoch sind sie auf einem Stand, der bei vielen Gläubigen Wunder voraussetzt, die in Wirklichkeit durch Dogmen, die in Konzilen erfunden und beschlossen wurden, ihren Ursprung haben. Die Autorin Mathilde Asensi will die Gläubigen von diesen falschen Wahrheiten befreien, indem sie eine Theorie aufstellt, wie die Gräber von Jesus und seiner gesamten Familie gefunden wurden. Nur das Wissen über deren Existenz wird geheim gehalten. Asensi will darauf hinaus. Christsein bedeutet nicht an Wunder zu glauben, sondern an die Worte Jesus, die Friede und Gerechtigkeit fordern. Gerechtigkeit, das ist auch mein Stichwort, mein Ideal. Wenn mein Roman hier in der Form eines Krimis dazu führt, dass Menschen sich um neue Informationen bemühen und sich dadurch ein Stück weit befreien können, sich nicht sündig fühlen, wo ein eigenes Gefühl sie eines Besseren belehrt, dann ist auch ein wenig mehr Freiheit und damit Gerechtigkeit erreicht.